Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches. Which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code Classic 24.
Aber wer wirklich optimistisch ist, das breite Publikum. Also so viele Zuströme in Aktienfonds hat es, glaube ich, noch nie gegeben in den USA. Von Stimmungsindikator her gefährlicher sein. Da rennen also viele hinterher. Man sieht es ja auch bei Bitcoin. Also Spekulation ist ganz groß angesagt. Viele haben, glaube ich, vergessen, dass eben Risikoassets wirklich risikobehaftet sind. Die Aktienbewertungen sind heute eigentlich doppelt so hoch wie im Rest der Welt in den USA. Nur 1929 und 2000 ähnlich hoch gewesen.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Nochmal zum Jahresende. Es ist eine wunderschöne Tradition, aus meiner Sicht zumindest, dass wir immer noch mal kurz Revue passieren lassen und natürlich schauen wollen, was das nächste Jahr uns so bringt mit unserem Börsenaltmeister, unserer lebenden, glücklicherweise sehr vital und gesunden Legende, das muss man dazu sagen. Dr. Jens Erhardt, Gründer von D&E Kapital. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal.
Freut mich auch sehr. Hallo.
Freue mich auch sehr. Ja, wir haben gerade vorhin so ein bisschen vorgesprochen. Trotz aller Euphorie und dass es so alles so einfach lief, man hätte jetzt nicht erwarten können, dass das Jahr so gut wird.
Habe ich überhaupt nicht geglaubt am Jahresanfang. Ich habe eher gedacht, es ist ein Bondjahr. Konjunktur in Amerika geht zurück und damit sind dann irgendwie Bonds mehr gesucht und im Aktienmarkt wird es nur selektiv freundlich. Mhm. Aber das ist dann wirklich so auf breiter Front, wenigstens im zweiten Halbjahr freundlich wurde, das hätte ich nicht gedacht. Aber so ganz auf breiter Front war es ja eigentlich nie freundlich im in diesem Jahr, weil bis Juli ging eigentlich nur diese Magnificent Seven in Amerika und danach ging es erst auf breiterer Front los. Also es war schon ein schwierigeres Jahr, als man denkt. Und auch heute sind, glaube ich, nur 60% aller US-Aktien über der 200-Tageslinie. In der richtigen Host kenne ich es eigentlich, dass so 80-90% über der 200-Tageslinie sind. Also viele kleinere Aktien sind nicht so mitgezogen, aber zuletzt kamen die auch ein bisschen auf die Beine. Also die Hoffnung ist, dass die kleineren nachziehen.
Mhm. Wenn man jetzt mal so, das ist ja immer hier am Jahresende so die übliche alljährliche kleine Spielchen, die großen Investmenthäuser anschaut, jeder macht natürlich seinen Ausblick auf das kommende Jahr und die großen Häuser geben natürlich auch immer ihre Ziele für die Indexstände, zum Beispiel den S&P 500, wenn wir bei dem mal bleiben, wo der denn jetzt in einem Jahr stehen wird. Da hatten wir jetzt 2 Jahre auch alle eher tendenziell verhaltene Ausblicke, bis sehr pessimistische, weil man natürlich vorletztes Jahr noch mit einer Rezession gerechnet hat und dieses Jahr im Jahresanfang war man sich auch nicht ganz sicher, ob das so alles gut gehen wird. Aber in Summe sind alle ein wenig, sagen wir mal, dem Markt hinterhergelaufen. Das war jetzt eigentlich 2 Jahre hintereinander der Fall.
Ja.
Und wenn man jetzt so die ganzen Häuser sich anschaut, sind alle recht optimistisch für das nächste Jahr. Da sehen wir im Schnitt schon wieder 2-stellige Zuwachsraten. Ja. Ein sehr, sehr großer Optimismus, was Aktien im kommenden Jahr angeht. Klingt auch schon wieder gefährlich.
Absolut richtig. Also die großen Häuser waren so pessimistisch, wie ich es ja noch nie erlebt habe. Also das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Da habe ich gedacht, naja, also du darfst jetzt aber nicht zu pessimistisch sein. Aber was jetzt auffällig ist, dass gar nicht mal die großen Häuser optimistisch sind. Die sind so optimistisch, aber manche sind auch nur so 10% ungefähr sehen die Potenzial. Aber wer wirklich optimistisch ist, das breite Publikum. Also so viel Zuströme in Aktienfonds hat es, glaube ich, noch nie gegeben in den USA. Und auch, da kann es ja auch so einen Optimismus messen von allen möglichen Größen her. Einfach diese Umfragen oder auch Put-Calls und diese Sachen. Also da war der Optimismus nach meiner Meinung überhaupt noch nie so hoch unterm Börsenpublikum wie jetzt. Also das könnte schon von Stimmungsindikator her gefährlicher sein als noch der Optimismus der Profis.
Ist das schon sowas wie, früher nannte man es Haus Mädchenhoss oder Bildzeitungshoss? Also noch sind die großen Schlagzeilen nicht in der Bildzeitung, aber man hat das Gefühl, es ist auch nicht mehr weit weg.
Also die Berichterstattung ist für Aktien schon sehr gewachsen, in die Breite gegangen. Und in Amerika sparen viele auch mit Aktien jetzt. Also diese 401k Altersvorsorge-Geschichte, da sind, glaube ich, 540.000 Millionäre jetzt ausgewiesen. Das waren vor einem Jahr, glaube ich, 300.000. Und das ist natürlich eine ganz gute Reklame, wenn sozusagen die Altersvorsorge jetzt Millionäre produziert, da rennen also viele hinterher. Man sieht es ja auch bei Bitcoin, also Spekulation ist ganz groß angesagt, auch wenn man wie bei Bitcoin ja gar nicht so genau weiß, wie soll man so etwas eigentlich bewerten, gibt es keine Dividende, keine Substanz genau dahinter, also weder vom Ertrags- noch Substanzwert hat man da eigentlich eine Möglichkeit zu sagen, so sollte das Kursziel richtig sein. Bei Aktien hat man immer gewisse Schwankungen im Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen irgendwelchen Größenordnungen und auch Dividendenrenditen schwanken, das ist eine Größenordnung. Aber bei Bitcoin, da wird einfach Vollstoff spekuliert, ohne dass man eigentlich genau sagen kann, wo es hingeht. Außer, dass man sagt, naja, wenn alle kaufen, geht es halt hoch und dann möchte ich dabei sein.
Genau, es ist halt am Ende des Tages doch einfach ein Risiko-Asset.
Ja, absolut. Also. Ja, genau. Ja, also viele haben, glaube ich, vergessen, dass eben Risiko-Assets wirklich risikobehaftet sind. Die denken, also die Aktien steigen jedes Jahr. Nicht? Das war zuletzt der Fall und dann wird gar nicht geglaubt, dass man auch mal hier schnell 20% verlieren kann. Und das Jahr 22 ist ja nicht lange zurück, da ging es eben doch 20% runter. Und vieles erinnert eben an das Jahr 21 und da folgte eben das schwierigere Jahr 22. Also auch 21 war der Optimismus recht hoch und der wurde dann genauso, wie es jetzt möglich ist, enttäuscht. Aber der Optimismus war damals nicht so hoch wie jetzt.
Mhm. Allerdings hatten wir natürlich auch dieses ganze Inflationsthema, das da richtig massiv aufpoppte, muss man fairerweise auch dazu sagen.
Ja,
und von dem man nicht so richtig wusste, ist das jetzt so ein einmaliger Effekt, wie die Notenbanken das so falsch interpretiert hatten, oder ist sie eben doch gekommen, um länger zu bleiben?
Ja, sie ist ja nun tatsächlich wieder runtergekommen, die Inflation in vielerlei Ecken, aber manchen ist sie doch eben rumgeblieben. Dienstleistungsinflation ist nach wie vor relativ hoch und auch in Amerika für die Immobilien, die Mieten und so weiter sind zumindest in der Inflationsrate noch ziemlich oben. Aber das könnte sich da doch so bessern. Also es gab, glaube ich, noch nie so viele neue Wohnungen am Markt wie in Amerika. Also ich glaube 50-Jahres-Hoch oder so ähnlich. Also das müsste sich eigentlich auf die Mieten schon negativ auswirken. Aber das Verrückte ist, dass das erst ein halbes Jahr später in den Inflationsraten zu sehen ist, offiziellen Inflationsraten. Also da, glaube ich, ist schon die Hoffnung da, dass die Inflation zunächst mal zumindest nicht groß hochgeht. Aber das große Inflationsthema der Zukunft ist wahrscheinlich Trump.
Ja.
Also wird Trump die Inflation wieder hochbringen durch seine Zölle oder nicht? Das ist, glaube ich, die Preisfrage fürs nächste Jahr. Mhm.
Ich glaube, wir müssen heute nämlich mal ein bisschen Wirtschaftspolitik vorneweg schieben. Denn das nächste Jahr wird die Börsen ziemlich sicher beeinflussen, vor allem die Wirtschaftspolitik, was so alles im Raum steht, diesseits und jenseits des Atlantiks.
Ne? Ja.
Also wenn man die ganzen Trump-Ankündigungen sieht, da wird schon einiges auf uns zukommen, was die Märkte beeinflussen kann.
Man sagt ja, Politik hat kurze Beine und auch einige Bereiche wie Israel, Palästina hat ja nun die Kurse wirklich nicht beeinflusst. Aber ich glaube, Trump wird schon stärker beeinflussen, als wir uns vorstellen können. Also da, wenn wirklich die Zölle so stark hochgesetzt werden, das bringt doch die ganze Wirtschaft in Amerika ziemlich, ich will nicht sagen durcheinander, aber es wird die Inflationsrate schon hochsetzen. Er versucht zwar schon im Vorfeld das abzumildern, indem er sagt, ich bringe den Ölpreis runter, indem ich jetzt erlaube, überall zu bohren. Er hat ja diese Dreierregelung da irgendwie, und dazu gehört auch 3 Millionen Barrel mehr Öl und mehr Öl am Tag zu fördern. Und das wäre doch, glaube ich, fast ein Viertel mehr. Und das kann man sich kaum vorstellen, dass das überhaupt geht. Aber trotzdem versucht er eben durch mehr Öl den Ölpreis runterzukriegen, um dann Kompensation oder einen Ausgleich gegen die Inflationserhöhung durch höhere Zölle da zu erreichen. Aber das sind alles doch erhebliche Eingriffe in die Volkswirtschaft, ob das so ohne was hinhaut. Nicht? Man kann natürlich auch sagen, ja, wenn die Amerikaner jetzt praktisch für die ganzen China-Importe so viel mehr bezahlen müssen oder auch aus Mexiko oder Kanada, dann
oder
ja, kaufen sie halt weniger. Nicht? Weil das ist ja normal, wenn die Sache dann entsprechend teurer wird, so sagen wir mal 25% oder 60% wie in China, dann kann ich mir nicht so viel leisten und kaufe weniger. Mhm. Und das schlägt dann natürlich auf die amerikanische Konsumwiderkonjunktur durch und wäre dann gar nicht so erfreulich. Also das sind so ein paar Dinge, die noch nie so ausprobiert worden sind in dieser Größenordnung und bringen Unsicherheiten da. Aber einige freuen sich natürlich, gerade auch der Index der Stimmung der amerikanischen Unternehmer, besonders der mittleren und kleineren Unternehmer, der ist so hoch gegangen wie noch nie oder so ähnlich auch wie am Anfang der letzten Trump-Amtszeit. Also da hoffen viele auf wesentlich bessere Gewinne, weil die Auslandsimporte durch Zölle draußen gehalten werden.
Genau, weil man nimmt halt ihnen die Konkurrenz weg, weil so sind sie im Moment nicht wirklich konkurrenzfähig.
Genau, ne? Genau. Und das, da könnten dann auch bei solchen inlandsorientierten und auch kleineren Unternehmen vielleicht die Aktien dann steigen, die bisher ja eigentlich wenig gegangen sind. Nicht? Also das Ganze war ja doch eher eine Horst der großen Titel.
Mhm. Könnte es sein, dass, also man geht ja doch davon aus, dass Trump, wenn er dann im Amt ist, im Januar, relativ schnell loslegen wird. Das ist ja so die Lehre auch aus der ersten Amtszeit, dass man jetzt besser vorbereitet ist. Man hat früh ein Kabinett gebildet mit interessanten Persönlichkeiten. Und aber man wird relativ schnell, relativ bei vielen Dingen loslegen wollen. Es ist ja auch so ein bisschen Taktik, alle zu überrumpeln, damit erstmal keiner merkt, was man eigentlich vorhat. Je mehr man macht, desto unübersichtlicher wird's. Auch das ist ja so eine Taktik. These könnte natürlich auch sein, im ersten Schritt wird vieles von dem, was er so vorhat, nehmen wir mal die Zölle, vielleicht mehr die Regulierung und natürlich auch vielleicht nochmal die Steuern ein bisschen senken für Unternehmen. Im ersten Schritt könnte das ja erstmal richtig gut für die Wirtschaft werden.
Ich glaube auch, ja. Ich glaube, Wirtschaft und wohl auch Börse könnte im ersten Halbjahr recht günstig sein. Im zweiten Halbjahr könnten dann mit dem üblichen Lag ein paar negativer auftauchen von der Inflation bis auch zu Gewinnbelastungen beim einen oder anderen Unternehmen durch die neue Strategie. Also da glaube ich, dass zunächst mal schon eine gewisse Euphorie herrschen wird und der Optimismus da ins neue Jahr noch trägt. Selbst wenn die Stimmung, auch wenn die Stimmungsindikatoren eigentlich Verkaufssignale geben. Also wie gesagt, ich habe noch nie so viel Optimismus gesehen. Aber manchmal hat das eben auch Zeitverzögerungen und das schlägt nicht leicht durch. Aber dass diese riesigen Aktienkäufe doch irgendwo auch wieder dann Gewinn mitnahmen oder eine Stimmung richtig nach dem Motto, jetzt muss ich mal Gewinne mitnehmen, mal verkaufen, dass das mit Timelag ausgelöst wird, war immer so. Also ja. Ich glaube schon, dass wir da auf diese Euphorie hin, die wir jetzt haben und gehabt haben, doch da einen gewissen Preis dafür zahlen. Fragt sich nur, ob das sehr schnell geht oder ob sich das bis ins zweite Halbjahr hinzieht.
Es braucht dann immer so einen Auslöser, den kennt man meistens nicht. Bei mehreren, einfach doch bei einem großen Schwung der Leute dazu führt, dass man sagt...
Aber es kommt eigentlich immer die Gegenbewegung da. Also das ist eigentlich für die...
Und im Zweifel immer aus einer Ecke, aus der man es nicht erwartet. Und sonst wird es nicht passieren. Ne?
Richtig, genau. Ich wüsste auch nicht, wo es daherkommen kann. Im Moment ist es schwierig, da was zu finden.
Andererseits muss man natürlich auch sagen, also dieses eine Thema ist, man wird sehen, wie lange das verzögert. Sie haben es auch gesagt, natürlich das Thema Inflation. Denn alles, was er so vorhat, angefangen von... illegale Migranten aus den USA rauszuschicken. Man mag sich nicht vorstellen, wie das alles aussehen kann. Bis hin eben zu dem Thema Zölle wird alles inflationsbeschleunigend sein, was natürlich auch die Fed auf den Plan rufen wird. Und die wundersame, wir senken jetzt gemütlich im 0,25er-Schritt die Zinsen, da könnte es auch schnell dann vorbei sein.
Ja, das ist der Punkt, wo es im neuen Jahr schwieriger werden kann. Also das Interessante ist ja auch, dass eigentlich die Entwicklung an den Börsen und der Konjunktur in den letzten 2 Jahren überraschend gut war, trotz dieser Bremsung. Das heißt, die Bremsung, die monetäre Bremsung, die Notenbankpolitik hat gar nicht die Rolle gespielt, die sonst eigentlich immer, ich habe die US-Konjunktur auch im Zuge meiner Doktorarbeit über 100 Jahre zurückverfolgt, hat immer einen starken Einfluss der monetären Komponente. Aber diesmal hat man eben auch so viel neue Schulden, Staatsschulden gemacht wie noch nie, außer im Zweiten Weltkrieg. Und dieser Schub an neuen Schulden, und das gleich von 3 Präsidenten, es fing mit Obama an, dann kam Trump 1 und Biden hat da nochmal eins draufgesetzt. Also die Billionen gingen nur so hoch. Und das hat die Konjunktur im Grunde hochgebracht. Also das muss man im kommenden Jahr auch sehen, nicht nur die Notenbankpolitik. Aber eine Gefahr ist natürlich da, dass nicht nur die Zölle, sondern auch diese riesigen Schulden da die Inflation doch zumindest hochhalten oder auch wieder nach oben bringen können. Ist schwer vorstellbar im Moment, denn im Moment ist ja doch ein disinflationärer Trend da und solche Trends setzen sich häufig fort. Also unmittelbar sehe ich diese Gefahr noch nicht von wirklich deutlich höherer Inflation, aber das könnte im zweiten Halbjahr unter Umständen schon oder im übernächsten Jahr dann schon durchschlagen und da könnte dann der Punkt sein, wo ich vorhin sagte, oder Sie auch sagten, es ist schwierig zu wissen, wo sozusagen dann die Blase mit welcher Nadel angestochen wird. Mhm. Und eine Blase ist es dann sicherlich. Die Aktienbewertungen sind heute eigentlich doppelt so hoch wie im Rest der Welt in den USA. Und sie sind auch im Grunde im historischen Vergleich eigentlich nur 1929 und 2000 ähnlich hoch gewesen. Sowohl was die Kurs-Gewinn-Verhältnisse als auch die Kurs-Substanz-Verhältnisse, also Kurs-Buchwert-Verhältnisse anbelangt. Kurs-Buchwerte haben sich auch von 2 auf 5 in Amerika erhöht. Also der Buchwert der Aktie, der Substanzwert der Aktie spielt auch eine Rolle. Also da könnte schon was passieren, wenn die amerikanische Notenbank gezwungen ist, über die Zinsen zu erhöhen, weil die Inflationsraten hochgehen. Ich würde es, wie gesagt, noch nicht als unmittelbare Gefahr sehen, aber das muss man im Verlauf des kommenden Jahres im Auge behalten.
Gut, die Frage ist ja auch, selbst wenn die Notenbank vielleicht nur mal anfängt, relativ früh auszusetzen mit Zinssenkungen, ob das nicht schon mal ein erstes Hallo wach wird. Denn bisher ist ja der Markt sehr überzeugt auch von der Idee, dass Trump Präsident wird und auch Durchmarsch gemacht hat und deswegen auch sauber durchregieren kann. Bisher ist die Börse davon ja damit ja recht fallen.
Ja, also die Notenbank, was man zumindest weiß, das wird ein bisschen mit Zeitverzug veröffentlicht, aber rechnet mit 4, nach Dotplot mit 4 Zinssenkungen, nicht? Aber manche sagen, das wird jetzt am 18. Dezember der Zins um 0,25% gesenkt und dann ist Schluss, das sagen die einen. Die anderen sagen, naja, es kommt doch noch eine im Januar eine Zinssenkung da, wo die Wahrscheinlichkeit dafür, glaube ich, nur bei 20% im Moment liegt, aber die sagen eben, da kommt eine zweite Zinssenkung noch im Januar, aber dann ist Schluss. Also, und wenn dann Schluss wäre, wäre, glaube ich, schon eine arge Enttäuschung. Übrigens, für Europa wird das nicht gelten. Also Europa wird bestimmt 4-mal, wenn nicht mehrmals die Zinsen im kommenden Jahr senken, weil die Kultur wesentlich schlechter ist. Aber in Amerika, Enttäuschung bei der Zinsfront, das könnte den Aktienmarkt wirklich stärker negativ beeinflussen. Denn ich meine, schon heute haben wir das niedrigste Equity-Risk-Premium in Amerika, also die unterschiedliche Verzinsung zwischen Aktien und Anleihen. Und wenn man sagt, 4%, gut 4% Zins und Kurs-Gewinn-Verhältnis so 23 oder so, das entspricht sich ja genau. Also normalerweise haben Risikoinstrumente wie Aktien immer eine höhere Verzinsung, also und nicht eine gleiche wie jetzt. Also die ist immer beträchtlich höher. Also gab es eigentlich nur ganz selten, dass das mal gleich war. Und das war eben auch so in der Phase 2000 der Fall. Also meist immer in Zeiten, wo es danach eher nicht so gut für die Aktien längerfristig aussah. Also Amerika ist schon recht hoch bewertet, auch im Vergleich zum Rest der Welt. Also vielleicht sind da dann Chancen im neuen Jahr da, wo die Bewertungen nur halb so hoch sind. Jetzt findet man gute Gründe. In Amerika der Kultur besser, Gewinne besser und so weiter. Aber vielleicht ändert sich das auch so etwas.
Wie sehr muss man im Zuge dessen mal so die Anleihenmärkte im Auge behalten? Denn wir haben ja dieses Jahr gesehen, wir hatten quasi keine Volatilität in den Aktienmärkten. Bei den Anleihen haben wir aber doch eine Vola gehabt, die, glaube ich, 35% über dem langjährigen Durchschnitt ist, habe ich letzte Woche gelesen. Also quasi eine deutlich sagen wir mal, uneinheitlichere Tendenz, was die Zukunft so angeht. Und die Anleihemärkte sind ja doch die so großen, vorsichtigen Risikomahner. Ne?
Ja, die Anleihemärkte haben auch längerfristig recht gehabt. Also wenn die sozusagen Vorsicht signalisiert haben, dann gab es da auch Gründe dafür. Also in diesem Jahr ist die Tendenz, die Aussage der Anleihemärkte schwierig zu interpretieren, weil es eigentlich nur hin und her ging. Und die langfristigen 10-jährigen oder noch mehr Laufzeit Staatsanleihen in den USA, die haben sich also überhaupt nicht verändert. Das ist, glaube ich, sogar eine ganz leichte Minus in den letzten Tagen. Also da konnte man nichts dran verdienen. Gut, die Zinsen hat man gekriegt, aber vom Kurs, was dann eigentlich fast jeder, auch ich, im Jahresanfang dachte, da gibt es nochmal einen gewissen Zinsrückgang. Wenn die Notenbank die Zinsen senkt, hat es eigentlich bisher immer Zinsrückgänge am Bondmarkt gegeben. Das ist also auch hier was Ungewöhnliches, weil ich mal auch zurückgeschaut auf frühere Zyklen, also dass dann die Zinsen sogar nach der Zinssenkung hochgegangen sind, wie dies Jahr etwas, hat es eigentlich noch nie gegeben. Also das ist also schon, erklärt schon diese Volatilität am Anleihemarkt. Aber wie geht's weiter? Also ich kann mir schwer vorstellen, dass im neuen Jahr schon eine richtige Anleihewester bald beginnt. Aber wenn im zweiten Halbjahr sich wirklich höhere Inflationsraten abzeichnen, dann könnte es mit einem Zeitpunkt sein, wo man aus Anleihen wieder raus muss. Aber vorläufig kann man sie, glaube ich, noch gut halten. Die Verzinsung ist höher als in Europa und die Währung, der Dollar ist ja auch sogar gestiegen. Also obwohl man das aufgrund der Preiswürdigkeit, der Preisunterschiede da nicht so glauben würde. Aber nicht, wer in New York da mal zuletzt war, sieht, wie teuer da alles ist im Vergleich zu Europa. Aber im Endeffekt ist es doch so, dass der Dollar, glaube ich, unterstützt ist durch die Zinsdifferenz. Und die Zinsdifferenz wird sich noch weiter vergrößern, wenn die Europäer schneller senken als die Europäer oder vor allen Dingen mehr senken. Und damit müsste der Dollar eigentlich einigermaßen untermauert sein und damit auch Dollaranleihen neben der höheren Verzinsung auch vielleicht sogar noch einen Währungsanstieg bringen. In Europa hätte man vielleicht bei Anleihen den Vorteil, dass wenn hier stärker gesenkt wird, gerade bei Staatsanleihen und sonstigen Anleihen bester Bonität, die Kurse steigen, weil die Zinsen eben stärker zurückkommen, als jetzt erwartet wird. Aber in Europa besteht natürlich die Gefahr, wenn hier die Konjunktur nach wie vor schwächelt und man hat ja nicht diese riesigen Defizite wie in Amerika, es wird nicht so stark unterstützt, vor allen Dingen auch in Deutschland nicht, von der fiskalpolitischen Schuldenmachseite, dass dann die Konjunktur in Europa negativ überrascht. Da glauben ja auch alle, das geht jetzt nur hoch, aber das könnte auch Enttäuschungen hier geben, dass dann Unternehmensanleihen in Europa vielleicht hier und da wegen schlechterer Bonität der Unternehmen, die dahinter stehen, dann dort die Anleiheseite in Europa nicht so gut wäre. Aber bei Staatsanleihen sehe ich die Gefahr nicht. Da müsste eigentlich eine recht gute Kurssteigerung sogar möglich sein.
Man, so richtig viel traut man Europa im Moment auch an Aufschwung oder Rückkehr nicht zu. Ne? Es gibt eigentlich kaum Gründe dafür, wenn immer in Deutschland und Frankreich, die zwei großen Nationen, schwächeln nun mal, haben sehr viele hausgemachte Probleme und der Rest wird es wohl nicht auffangen können.
Also das klassische Muster ist ja Zinsen runter und damit Konjunktur hoch. Das hat bisher eigentlich immer geklappt. Aber ich bin nicht so sicher, ob das diesmal auch klappt. Also dadurch, dass wir eben auch durch Trump wahrscheinlich beim Export ziemliche Belastungen haben werden und Europa ist eigentlich die exportlastigste Region der Welt und Deutschland hier wiederum am allermeisten. Nicht? Es gibt auch andere Exportländer wie China, USA, Japan, aber die haben alle nur so 10-15% Exportanteil am Bruttoinlandsprodukt und wir haben bedingt durch den Euro nicht mehr 25 wie vor dem Euro, sondern 50% Export. Also wir hängen im Grunde in dieser Globalisierung oder den Gefahren bei rückläufigem Export am meisten drin. Und Deutschland ist ja das größte Land in Europa, könnte also von der Seite her eine schwächelnde Konjunktur, anhaltend schwächelnde Konjunktur via Export in Deutschland auch Europa drücken. Und dann haben wir noch das Problem mit der Stromversorgung, nicht? Dann, das ist ja noch nicht gerade investitionsfördernd. Einige Unternehmen sollen da schon in den letzten Tagen abgestellt haben, weil die Stromkosten so, ich glaube, beim 20-fachen des oder 18 Jahres hoch oder so waren. Also enorm erschreckend hohe Energiekosten. Also da sieht man vor allen Dingen nicht irgendwo eine Besserung, dass man jetzt für Europa nun von der Wirtschaft her günstigere Faktoren da vorfinden würde. Gut, wenn die Zinsen noch ein bisschen runterkommen, schön und gut, aber die sind ja ohnehin im Vergleich zu Amerika nicht so hoch in Europa. Ja. Und bringt das wirklich ein etwas niedrigeres Zinsniveau, den Konjunkturschub nach oben? Also ich kann mir vorstellen, dass da andere Gegenwindfaktoren sogar die Konjunktur belasten. Nicht? Auch die höhere Arbeitslosigkeit belastet den Konsum. Konsum ist der wichtigste Teil der Volkswirtschaft. Also ich sehe immer noch nicht so diesen üblichen Multiplikator, niedrigere Zinsen, Konjunkturanstieg. Wäre natürlich zu hoffen, aber wenn jetzt gerade die Franzosen auch noch sparen müssen, weil sie so 7%, 6-7% Defizit, 3% sind erlaubt, vom Bruttoinlandsprodukt an neuen Schulden machen, wenn die jetzt an zu sparen fangen sollen, das ist ja auch nicht gerade Konjunktur fördern. Nicht? Also ich frage mich auch, wie soll das überhaupt gehen? Die haben jetzt praktisch, auch genau wie Deutschland, praktisch keinen Konjunkturaufschwung, obwohl sie die Konjunktur mit fast 7% auf 7% zugehende Neuverschuldung stimuliert haben. Und es hat sich nichts Positives in der Konjunktur getan. Wie soll das werden, wenn sie jetzt auch noch anfangen zu sparen? Für Frankreich, aber auch letztlich Frankreich nach Europa, nach Deutschland in Europa am wichtigsten. Das wirkt sich dann auch aus. Also es gibt so ein paar Punkte, wo man für die europäische Konjunktur nicht so nach klassischem Motor Zins runter, Konjunktur hoch positiv sein kann.
Es ist natürlich, also wenn wir gerade mal Deutschland uns anschauen, natürlich schon schwierig. Wir haben eine Situation, China an sich schwächelt und hat eigentlich sowieso viel mehr Lust auf ihr eigenes Binnenkonsum. Und in der Zwischenzeit exportieren sie, also sie sind eher Konkurrent als Abnehmer unserer Waren natürlich. USA möchte vielleicht Zölle einfahren oder zumindest wird man sehen bei Trump, irgendwas anderes rausverhandeln. Auch das ist ja optional immer noch möglich. Und gleichzeitig haben wir hier einen Industriestandort, dem halt keiner mehr Industrie haben möchte und machen möchte, weil es auch kein Investitionsstandort ist im Moment.
Ja, es ist äußerst traurig. Also letztlich nach meiner Meinung Folge der grünen Politik, das hätte man auch wesentlich besser machen können. Gut, es gab ein paar Dinge da, die auch durch die Weltkonjunktur beeinflusst sind, aber die Hauptverantwortung liegt hier bei der deutschen Politik nach meiner Meinung.
Mhm. Ich meine, wir haben ja vor einem Jahr darüber gesprochen, haben wir neulich nochmal, als wir uns getroffen haben, noch mal drüber gewitzelt, dass sie gesagt haben, wir haben die schlechteste Regierung aller Zeiten. Die ist ja nun endlich passé. Haben Sie das Gefühl, dass der Rest der großen Volksparteien im Moment den Schuss gehört hat? Ich habe so den Eindruck, jetzt haben wir ja schon wieder Wahlkampf, dass man die wirklich wichtigen Probleme, sprich wie kriegen wir die Wirtschaft wieder ins Laufen, dass die schon wieder sehr in den Hintergrund rücken. Obwohl es jetzt doch eigentlich mindestens 5:05 ist.
Ja, alles richtig. Ich meine, ich bin der Wirtschaftsmann und ich denke immer, Wirtschaft ist entscheidend. Nicht gute Politiker wie Gerhard Schröder haben das auch gesehen. Die haben gesagt, also wenn wir hier ordentlich die Wirtschaft stimulieren, dann ist es gut für die Bevölkerung, den Lebensstandard und damit für alle gut. Und die linken Politiker sagen, naja, die bösen Reichen und die bösen Unternehmer, aber die Unternehmer und die Leistungsträger schaffen halt auch die Arbeitsplätze, nicht? Ja. Also da ist, glaube ich, sind zu wenig Leute, glaube ich, da in der deutschen Politik, die wirklich was von Wirtschaft verstehen, nicht? Also der IFO-Vorstand zum Beispiel wird nach meiner Meinung viel zu wenig gehört. Ja. Professor Sinn mit seiner Meinung, da wird viel zu wenig auch in Talkshows und so weiter auf sowas eingegangen. Also es sind ja durchaus Warnungen da gewesen, auch was die deutsche Automobilindustrie anbelangt. Also ich selber habe schon damals gesagt, da als diese Diesel-Affäre war, Vorsicht, nicht, dass da am Schluss noch eine Beschädigung für Made in Germany rauskommt. Also diese Geschichten da, wie bei Diesel, machen im Grunde so ziemlich alle Automobilfirmen. Kommt eigentlich, weil Brüssel viel zu harte Auflagen bei den Abgasen, die gar nicht durchsetzbar sind, gemacht haben. Also das muss man auch irgendwie viel differenzierter sehen, als einfach nur in so einer Art Selbstzerstörung draufzuhauen, wie das in Deutschland dann gemacht worden ist, nicht? Und auch Verbrennerverbot da ab 2035. Also das sind alles Dinge, die diesen Wirtschaftsstandort Deutschland ist nun mal ein Automobilland, da hängt im Grunde in letzter Konsequenz so ziemlich alles ab, da die Automobilindustrie nicht zu fördern, sondern nur in sich zusammenzuschlagen, da also oder völlig auf ein neues Bein zu stellen, wie die EV, wie die Elektroindustrie, was die Chinesen offensichtlich viel billiger machen und uns hier auch mit Importen überschwemmen konnten. Also die Chinesen könnten fast doppelt so viele Autos produzieren, wie sie produzieren, aufgrund ihrer freien Kapazitäten. Das ist im Grunde fast der gesamte Weltbedarf an neuen Autos pro Jahr, könnten die Chinesen Verbrenner und EV produzieren. Also ja, da sieht es für die deutsche Automobilindustrie leider nicht so gut aus. Da hätte man eigentlich staatliche Unterstützung gebraucht und nicht staatlichen Gegenwind. Ne?
Aber das meine ich ja. Man hat immer noch den Eindruck, das war natürlich bei der letzten Regierung, darüber haben wir damals ziemlich gesprochen, schon das Thema, dass das allen egal war. Also Industrie, ja, who cares, ja, sozusagen. Und das ist jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, wenn man jetzt so die Äußerungen nimmt, aber es hat trotzdem immer noch keinen wirklich hohen Stellenwert, dass man sagt, wir müssen diesen Industriestandort vorwärts bringen.
Ja, nee. Also bisher war ja eigentlich nur die CO2-Emissionen, das war sozusagen das einzige Ziel der Regierung, hatte man ja den Eindruck, das runterzusetzen. Und man bedenkt, dass man da so nur so
Geld verteilen an alle.
Also das ist ein Punkt, der spielt überhaupt keine Rolle. Also wenn wir das auch hier halbieren oder auf Null fahren, wird es das Klima null ändern. Also das hat überhaupt keinen Einfluss, kostet aber in Deutschland am meisten weltweit, um da um eine Einheit runterzukommen. Also die Chinesen bauen weiterhin jede Menge Kohlekraftwerke. Die machen zwar auch sehr viel in Wind und Sonne, aber sie machen noch mehr in Kohle neu dazu. Und die wachsen halt so stark, nicht? Wenn China nicht wachsen würde, könnte man auch sagen, na, die machen ja so viel Sonne und Wind, da sind die bald genauso wie wir ganz top bei erneuerbaren Energien. Aber da eben der Energiebedarf bei dieser Bevölkerung so stark wächst, und die Wirtschaft wächst um 5%, da wächst natürlich auch der Energiebedarf entsprechend. Entsprechend importieren die immer mehr Öl auch jedes Jahr, unterbrochen seit Jahrzehnten, jedes Jahr mehr Öl. Auch wenn das ein bisschen weniger wird, aber trotzdem die Importe ein bisschen, das Wachstum ein bisschen weniger wird. Aber trotzdem ist es so, dass eigentlich China aufgrund des Wachstums immer mehr emittiert. Also da können wir überhaupt nicht im Geringsten dagegen halten. Also was wir machen, ist im Grunde nach meiner Meinung praktisch egal. Also ob man das nun gleich lässt oder versucht mit aller Gewalt und riesigen Kosten jetzt nochmal um die Hälfte zu senken, also das beeinflusst das Weltklima gar nicht. Also dagegen hätte man es auch sehen müssen, dass eine schlechtere Konjunktur sogar die Politik letztlich durcheinander bringt und instabiler macht, geschweige denn die Arbeitsplätze und das Lebensstandard. Also ich sehe es sehr, sehr wichtig, dass die Wirtschaft wirklich funktioniert und alles andere ist dann letztlich nicht so wichtig. Also das klingt zwar, wenn man sagt, auch schon wieder arrogant, aber darauf läuft es hinaus. Und wenn die Wirtschaft wirklich hier so weiter runtergewirtschaftet wird wie bisher, dann Vorsicht. Jetzt werden wir ja die Schuldenbremse auflockern. Aber ob das nur wirklich den großen Umschwung bringt, ich sehe auch nicht, da man ja an der Klimawende genau festhalten will, wo der neue Energie für einen Wirtschaftsaufschwung herkommen soll und kann. Ja. Leider.
Aber brauchen wir eigentlich, auch wenn das ist natürlich immer die große Gefahr, weswegen man immer sehr vorsichtig ist, nicht einfach auch ein großes Konjunkturpaket, Investitionsprogramm, sei es auch mal über eine Neuverschuldung, wie es andere Länder, beispielsweise die USA, ja auch machen. Ja. Also ja, wir haben natürlich bei uns hier immer ein bisschen das Problem, gib's bitte nicht in die Hand der Politiker, weil sonst wird es mit der Gießkanne irgendwo hingepackt, wo es eben nicht den Zweck erfüllt. Aber wenn man ein Vehikel findet, das man zweckbinden kann.
Eigentlich ist eine Schuldenbremse eine sehr gute Sache. Die Schweiz hat auch eine Schuldenbremse und da funktioniert es wunderbar. Warum? Weil die Schweiz eine eigene Währung hat. Ja. Aber wenn man natürlich in Deutschland den Gürtel enger schnallt und kaum neu verschuldet sich, so mit 0,3 oder was erlaubt ist, und die Franzosen machen dann 6-7%, dann hat man überhaupt keinen Vorteil davon, dass man selber eben wenig neu für sich verschuldet. Eine geringe Neuverschuldung bedeutet im Allgemeinen einen Kaufkraftgewinn, nicht? Eine gute Währung und man hat eben durch dieses Gürtel-Engerschnallen auch wieder Vorteile. Weswegen macht man es sonst? Aber wenn natürlich dann rundherum große Länder wie Frankreich oder auch der europäische Süden weiterhin so hohe Defizite macht, dann hat man eben selber gar keinen Vorteil davon, ja. Nur einen Nachteil, weil die Konjunktur eben weniger wächst. Mhm. Und da macht es dann doch schon Sinn, dass die Deutschen auch das überlegen und die Schuldenbremse zumindest modifizieren. Aber man müsste eine Auflage haben, dass das jetzt nicht einfach so linksgrün und das Volk verstreut wird, das Geld. Ja. Das war ganz schön im Moment, aber es gibt ein Strohfeuer nur. Ja. Das hilft der Wirtschaft überhaupt nicht, im Gegenteil. Man muss Investitionen anreichern, nicht? Und nach meiner Meinung nicht in Rüstung, sondern in, zum Beispiel in die digitale Infrastruktur und solche Dinge. Ja. Das bringt irgendwas. Wenn man hier Bomben baut oder so, dann wird kein Wirtschaftswachstum dann ausgelöst. Nee. Wird irgendwo runtergeschmissen, explodiert
und dann ist es aus.
Aber wenn man irgendwie eine gute Infrastruktur hat, vom Verkehr bis zum Digitalen hin, dann hat man dadurch wirklich wirtschaftswachstumsfördernde Effekte daraus. Also das müsste natürlich genau festgelegt sein, dass das Geld nicht wieder wie üblich an der falschen Stelle ausgegeben wird. Mhm. Ob das die Politiker schaffen, also ich möchte es auch fast bezweifeln, aber es wäre zu wünschen.
Genau, und da kommt jetzt, ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Professor Thomas Druyen, der ist Zukunftsforscher, eigentlich von der Soziologie kommt, was macht das mit Gesellschaften und Gehirn und so weiter und so fort. Und da haben wir uns auch überhalten, er sagte, eigentlich brauchen wir also eine radikale Lösung endlich mal. Warum nicht mal dazu die Leute zwingen, dass Ministerien also besetzt werden mit Menschen, die Fachexpertise haben. Also sprich, ja, das Aushebeln des Berufspolitikertums zumindest mal an der Spitze der Ministerien.
Ja, ist natürlich immer besser, man hat Fachleute
an
richtigen Stellen, sondern nicht irgendwelche Laien, die da so, was weiß ich, ihr persönliches Ego da irgendwie spielen, aber
oder halt eine Ideologie.
Nichts rauskommt dabei, was wir oft genug gesehen haben.
Mhm. Also ist schon mal, das wäre doch mal eine Idee.
Das wäre eine gute Idee, ja, genau. Aber für Europa fehlt auch so ein bisschen sozusagen so eine Trump-Idee, dass alle Leute so sagen, jetzt wird es doch mal ganz anders, jetzt ist ein Aufbruch. Wir brauchen so ein Umdenken auch, nicht? Ja. Also ich sprach neulich mit Professor Sinn, der sagte auch, für ihn ist das Wichtigste so eine Art Umdenken in der Bevölkerung, dass man aus diesem Stagnationsdenken, es wird ja doch alles immer schlechter und immer schlimmer, rauskommt, sondern irgendwo auch wieder einen Horizont sieht, wo es besser werden kann, weil eben auch gute Leute da sind, die richtige Ideen haben. Wobei Trump, das ist noch ein Experiment, da muss man sehen, ob das wirklich
gut wird oder nicht.
Gut
oder
nicht wir sehen, aber in Deutschland machen wir ja nicht mal den Versuch, irgendwas zu ändern.
Genau, das muss man ihm jetzt quasi erlassen tatsächlich auch. Und wir bräuchten natürlich jemanden, es muss ein Ruck durchs Land gehen, Rede dann auch abkauft und sagt, jawohl, guck mal, jetzt rüttelt er mal wieder ein paar Dinge. So wie das eben in Teilen mit Schröder damals der Fall war. Das ist so ein bisschen das, was uns noch fehlt. Ne?
Genau.
Ganz kurz noch zum Schluss, lasst uns noch, wir haben natürlich jetzt die US-Börsen so ein bisschen durchgearbeitet. Wir haben jetzt mal skizziert, was in Europa nicht so gut läuft und dass hier relativ wenig Fantasie ist. Jetzt muss man sagen, einige Teile Europas sind schon auch gut gelaufen, nehmen wir mal beispielsweise den DAX.
Ja.
Aber da ist natürlich das Bild fast noch extremer, was die Marktenge angeht, als in den USA.
Also was ja in Deutschland gelaufen ist im DAX, waren ja doch mehr auslandsabhängige Titel. Nicht? Ja. Also wenn Sie Deutsche Telekom oder SAP nehmen, das sind dann doch 75% und fallen da so ungefähr auf Amerika. Und die DAX-Werte haben, glaube ich, 80% Umsatz außerhalb Deutschlands. Aber sehr viel ist eben doch hier nicht vom deutschen Markt abhängig, sonst wäre auch der MDAX nicht so schlecht gelaufen.
Mhm. Sind europäische Aktien was man unbedingt haben muss von den ganz tollen, die irgendwo im Ausland unterwegs sind?
Es gibt ja wirklich gute europäische Gesellschaften, die weltweit sehr gut unterwegs sind. Ich nehme die Versicherungen oder Rückversicherungen. Da sind wirklich die Auslandsanteile enorm hoch, auch die Anteile außerhalb Europas. Und das sind blendend gemanagte Unternehmen mit einem sehr guten Wachstumstrend und auch hohen Dividenden und nach meiner Meinung nicht zu hohen Kursgewinnverhältnissen. Das gilt übrigens auch für Japan. Die haben auch so ein paar ganz gute Finanzwerte, Versicherungswerte, die auch wahrscheinlich unabhängig sind vom japanischen Yen, wo man nicht so genau weiß, wo der hingeht. Aber preiswerte, wachstumsstarke Unternehmen, also diese ganze Finanzbranche, besonders Versicherungen und Rückversicherungen, sind, glaube ich, weiterhin eine Sache, die ganz gut laufen wird, obwohl die schon gut gegangen sind, aber keine Übertreibung hier bisher zu sehen. Vielleicht, was sonst noch ganz gut sein könnte, wenn wirklich der Ukraine-Krieg hoffentlich zu Ende geht, dann könnten auch wieder Bautitel Zementaktien und Ähnliches wieder kommen. Mhm. Also gerade die Zementaktien hatte ich ja früher, glaube ich, schon mal, auch mal gebracht. Genau. Da haben die Leute gedacht, oh Gott, bei den hohen Zinsen bringt ja jetzt auch noch Zement, das ist ja gar nichts. Aber in Amerika ist enorm der Zementverbrauch gestiegen, gerade weil
durch die ganzen Investitionsprogramme.
Investitionsprogramme, Datencenter werden da hochgezogen und so weiter. Also da ist der Zementabsatz erstaunlicherweise sehr gut. Also Zement wird ja nicht so über längere Strecken exportiert, aber es gibt eben doch trotzdem auch von den drei großen Europäern da in Amerika erhebliche Absätze und die verdienen da im Moment sehr gut. Und wenn Europa auch noch dazu kommt, also zum Beispiel Wiederaufbau Ukraine, wäre das dann ein Punkt so auf längere Sicht, was vielleicht auch Kursgewinne bringt.
Aber es sind tendenziell immer noch eher defensive Branchen, mit Ausnahme jetzt natürlich so Sonderkonjunkturthemen wie Zement, ne?
Ja, richtig, richtig. Es sind wirklich, die Finanzbranche sind ja eher defensive Elemente. Auch die Banken sind da eher doch, mindestens sollten es Value-Titel sein. Ja. Und da haben wir aber auch in der Regel ganz gute Renditen. Und ich meine, die Merger Acquisitions, also die Übernahmen, werden deutlich steigen. Also die Banken werden da doch im neuen Jahr viel mehr zu tun haben. Und da, glaube ich, könnten auch die Bankaktien weiter steigen. Nicht? Mhm. Also auch die Konsolidierung innerhalb Europas, nicht, dass da die einzelnen Banken sich gegenseitig aufkaufen, da das wird sich auch fortsetzen. Also die Finanzbranche insgesamt, glaube ich, ist schon was sich weiterhin überdurchschnittlich entwickeln sollte.
Ist, wenn wir mal so auch auf die Stile schauen, ist, Sie haben es schon angesprochen, Value etwas, was eine Renaissance erleben könnte?
Also Value ist ja auch eine Frage, was rechnet man dazu? Und ich sagte gerade, Banken werden ja auch traditionell also wie Value angesehen da. Das wäre dann schon richtig. Und Versicherungen glaube ich auch, weil sie eben alle normalerweise value-mäßig nicht teuer sind, bezogen auf die Rendite und das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aber wenn man so im Sinne von Old Economy dann Value sieht, ist vielleicht Europa gar nicht so gut dran, weil der internationale Wettbewerb wird immer härter, der Export wird wahrscheinlich schwieriger und die Chinesen sind riesige Konkurrenten. Also da bin ich nicht so sicher, ob Value wirklich schon so wieder wie früher mal, nicht? Wir hatten ja auch, glaube ich, war es bis zur Finanzkrise, hatten wir mal richtig so eine Outperformance von Value da über längere Zeit. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass das auf breiter Front so kommt. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass vielleicht die mittleren Aktien mehr entdeckt werden, weil die großen Aktien werden so einseitig bevorzugt durch diesen passiven Anlagestil. In Amerika ist so viel passiv dieses Jahr investiert worden. Ich habe gelesen, $1 Billion, woanders habe ich wieder gelesen, dass es ein bisschen weniger war, aber auf jeden Fall riesige Summen sind da investiert worden. Und wenn so passiv investiert wird, das ist inzwischen das meiste Geld der Amerikaner, wird passiv investiert inzwischen, dann kriegen halt die großen Aktien am meisten ab und die kleinsten wenig oder nichts. Und das ist dann etwas, was den bisherigen Trend immer weiter treibt, aber vielleicht auch so weit, dass dann die großen Aktien irgendwann nicht mehr interessant sind, aber die mittleren Aktien so zurückgeblieben sind, dass die mal entdeckt werden. Die kleineren vielleicht auch dann irgendwann, die kommen meistens ganz zum Schluss im Zyklus. Aber die mittleren Aktien sind häufig, also nach meiner Meinung, also auch gerade in Europa, haben sehr gute Chance, Risikoverhältnis, weil sie niedrig bewertet sind und oft auch in den guten, vernünftigen Branchen. Also da sehe ich durchaus auch, obwohl das Jahr, glaube ich, schwieriger werden wird als dieses Jahr, das kommende Jahr wird schwieriger werden, aber trotzdem sind da, glaube ich, durchaus Chancen gegeben. Langfristig ist es ja ohnehin so, dass Aktien eigentlich besser performen als Anleihen.
Ja.
Also Anleihen sind bestenfalls da, die Inflation aufzufangen und durch Wirtschaftswachstum partiziert man mit Aktien im Allgemeinen mehr.
Mhm. Gibt es noch so eine Anlageklasse, die man nächstes Jahr unbedingt oder einen Markt, den man unbedingt auf dem Schirm haben sollte?
Ja, also.
Das ist immer gemein, gell, am Jahresende.
Ja, genau, richtig, richtig. Also, ich bin ja ein Aktienfreund und denke, dass man am Aktienmarkt was suchen muss, obwohl das neue Jahr schon auch seine Tücken haben wird. Einfach diese Euphorie, gerade der amerikanischen Anleger im Moment, ist schon kennzeichnend dafür, dass das neue Jahr also auch erhebliche Enttäuschungen bereithalten wird. Aber zum Glück gibt es ja im Aktienmarkt eine große Selektion und irgendwas wird man da schon finden. Wir haben ja eben so ein paar Sachen genannt, gerade Versicherungen, Bauwerte, könnte ich mir vorstellen, ist dann eine gute Sache. Sonst Übernahmen wird es wahrscheinlich geben, einiges, nicht? Also wir haben zuletzt ja auch in Deutschland ein paar Übernahmen gesehen, die sehr vernünftig mir scheinen, also dass es gemacht worden ist. Das ist keine Spekulation, was die Leute da betreiben. Mhm. Die kaufen wirklich häufig da recht billig. Also da dürfte noch was möglich sein. Einzelne Aktien darf ich ja leider nicht nennen.
Ich weiß, ich frage auch gar nicht nach. Aber wir diskutieren ja auch viel immer mal wieder. Ist eigentlich mal so die Phase, gerade in den USA, für die wirklich kleineren Werte, also nicht nur die 490, die ein bisschen hinterhängen im S&P 500, sondern eben auch mal Richtung Russell 2000 und so. Könnte für die durch diese erste vielleicht Phase und Entscheidungen von auch Trump da mal so ein bisschen wieder ein weiteres Revival, also es war, ich meine, sind sie ein bisschen gelaufen, Russell 2000 ist schon gekommen, aber ist schon noch weit weg natürlich.
Ja, ja, die haben ja lange sehr enttäuscht und die Frage ist natürlich auch, kommen die überhaupt jeweils wieder auf die Beine, weil viele machen den Verluste, ja. Und die Kursgewinnverhältnisse sind auch da nicht unbedingt niedrig, sehr, sehr differenziert. Ich glaube, der Russell hat im Durchschnitt sogar eine PE von 40 oder so etwas. Ja. Aber das liegt natürlich auch daran, wie man die einzelnen gewichtet und wie man...
ja, ich glaube, 40% sind schreiben rote Zahlen.
Genau, ja. Genau, richtig, richtig. Aber das zieht natürlich dann die Bewertung auch nach oben, die Durchschnittsbewertung. Aber es gibt da auch sicherlich eine ganze Reihe von guten, kleineren Aktien. Und die müssten eigentlich im neuen Jahr dann auch performen. Warum? Weil die sehr windorientiert sind in Amerika, also keine Exporttitel. Und die, wenn die Steuern gesenkt werden, profitieren die davon. Und dann sind diese Unternehmen auch am meisten verschuldet, die kleineren. Also etwas senken die Banken ja doch die Zinsen. Also haben sie auch schon gesenkt. Also die profitieren von sinkenden Zinsen. Und ja, das sind also die beiden Hauptpunkte, wo die überdurchschnittlich profitieren.
Aber das ist dann doch eher ein Stockpicking-Markt als quasi passives, ja. Lass mal den Index nehmen.
Was ich vergessen habe, die an den Zöllen profitieren die natürlich, genau, hauptsächlich, ja, zuallererst.
Weil also, keine Konkurrenz mehr, genau. Also die Konkurrenz teurer wird.
Genau, quasi aus dem Zölle, Ausland, ja. Also weniger Steuern, ja. Und niedrigere Fremdkapitalzinsen. Mhm. Also das ist für diese Aktiengruppe, glaube ich, am allerstärksten. Da.
Aber es ist dann eher Stockpicking, ne?
Stockpicking, genau, richtig.
Das ist also ein quasi passives, wir haben es ja gerade schon gesagt, wird dann im Zweifel aufgrund auch der hohen Bewertung, ja, mutmaßlich nicht das Beste sein.
Ja, genau. Also manchen Indizes gibt es ja richtig viele Schrottaktien drin. Ja. Auch der Nasdaq Composite hat so viele Penny-Stocks da, ja, die alle nur so Spieleraktien sind. Und also
man gut, muss solange genau die Handvoll ganz großen laufen, ist es quasi den meisten passiven Anlegern egal, weil die so Dominanz da sind, dann so riesig, ja, ist, dass es, genau, dass der Rest quasi egal ist, genau, was natürlich, genau, in anderen Indizes nicht der Fall ist.
Die Leute sind sehr gut gefahren mit diesen passiven Instrumenten, ETFs, und das wird sicherlich auch eine Zeit lang noch so gesucht sein von den Anlegern und dadurch so eine Art self-fulfilling Prozess haben. Ja. Denn wenn diese Titel über ETFs automatisch gekauft werden, gehen sie automatisch hoch. Ne?
Herr Erd, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich sehe, dass wir einigermaßen optimistisch ins neue Jahr gehen. Das ist ja auch schon mal anders als die letzten zwei Jahre, finde ich. Ja. Das ist doch eine schöne Botschaft. Und dann wird man sehen, wie es der Rest des Jahres kommt. Weil
also aufpassen muss man trotzdem im neuen Jahr. Ne?
Das wollte ich gerade sagen. Das werden Sie niemals nicht sagen. Ja, genau. Das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Ich danke auch.
Ich wünsche an der Stelle schon mal ganz offiziell frohe Weihnachten natürlich. Ja. Kommen Sie gut ins neue Jahr.
Ja, wünsche ich allen unseren Zuschauern und uns beiden.
Genau, das wünsche ich nämlich auch. Und dann werden wir uns nämlich nächstes Jahr im Verlauf des Jahres, werden wir das Ganze natürlich wie immer updaten. Darauf freue ich mich auch.
Sehr gerne.
Wenn sich die Fakten ändern, dann sehr müssen gerne wir auch wieder neu uns justieren. Das ist auch richtig, das, was viele immer vergessen.
Hoffentlich mit richtigen Prognosen.
So ist es.
Okay.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben einen schönen Rundumschlag gemacht. Ich wünsche an der Stelle auch schon mal euch allen frohe Weihnachten. Rutscht gut rüber, auch wenn wir zwischen den Jahren das ein oder andere Interview noch mal bringen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche wieder. Ciao.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential, but it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.